plötzlich klopft quasi ein Stimmchen an und sagt, Moment mal, das, was du tust, ist nicht so, wie du das idealerweise vorstellen würdest. Und dann geht es darum zu schauen, wie könnte ich denn sozusagen die Strukturen möglicherweise so verändern, dass auch meine individuellen Handlungen besser gelingen können.
Mit Herz und Haltung. Debatten, Positionen, Hintergründe zu den Fragen unserer Zeit.
Überlebensfrage oder Überforderung? Die Philosophin und Theologin Anna Honnacker über ökologische Verantwortung im Anthropozän. Herzlich willkommen bei Mit Herz und Haltung, dem Podcast der Katholischen Akademie des Bistums Dresden-Meißen und der Herder-Korrespondenz. Ich bin Daniel Heinze. Zwischen den Ereignissen und Schlagzeilen der letzten Wochen droht ein Thema zu stark ins Hintertreffen zu geraten, das allerdings wie kein anderes unsere Zukunft bestimmen wird. Und dies durchaus global, um nicht zu sagen planetarisch. Ich spreche vom Klimawandel. Aber nicht nur. Vielmehr geht es in unserer heutigen Podcast-Folge ganz generell um die menschliche Verantwortung für die prekäre Lage der Natur auf unserem Planeten und darum, was das mit uns als Einzelnen macht. Über das ökologische Verantwortungsbewusstsein im Anthropozän spreche ich dazu heute mit Dr. Anna Honnacker. Sie studierte Philosophie, katholische Theologie und allgemeine Sprachwissenschaft in Münster, arbeitet am Lehrstuhl für praktische Philosophie an der Hochschule für Philosophie in München und lehrt auch auf der Romano Guardini Gastprofessur für Religionsphilosophie an der LMU in München. Herzlich willkommen bei Mit Herz und Haltung, Frau Dr. Honnacker. Schön, dass Sie da sind.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Bevor wir gleich drauf blicken, welche ökologische Verantwortung wir als Einzelne so haben, sollten wir, finde ich, diesen Begriff aus der Anmoderation mal etwas näher beleuchten und definieren und kurz erklären. Aber damit sind wir dann ja auch quasi direkt im Thema. Was meint es denn ganz genau, das Anthropozän?
Das Anthropozän ist einfach wörtlich gesehen als Begriff, meint es das Zeitalter des Menschen, also Anthropos, der Mensch, und markiert das, was Sie auch schon einleitend so schön und eben nicht schön, sondern eben auch drastisch beschrieben haben, eine umfassende Krise, in die wir planetar geraten sind. Und das Anthropozän markiert quasi ein neues Zeitalter, das dadurch gekennzeichnet ist, dass der gesamte Planet und die Ökosysteme und nicht nur ein einzelner Bereich unserer Umwelt durch den Menschen geprägt ist, und zwar auf eine schädigende Weise.
Also man kann im weitesten sagen, das Zeitalter, in dem die Menschen verantwortlich sind für die Weiterentwicklung der Welt. Könnte man das so vielleicht runterbrechen?
Weiterentwicklung ist sozusagen ein relativ neutraler Begriff.
Eher optimistisch, ja.
Ein eher optimistischer Begriff, genau. Auch diese Variante gibt es natürlich. Also so gesehen ist es nicht falsch, auch von Weiterentwicklung zu sprechen. Da kommt es darauf an, wie man das einschätzt, wie viel Wirkmacht und Kontrolle die Menschheit tatsächlich zum jetzigen Zeitpunkt hat oder noch hat.
Wenn wir über Verantwortung oder Verantwortlichkeit im Alltag sprechen, dann dreht sich es ja vielleicht um irgendwelche Dinge wie eine zerbrochene Fensterscheibe oder die missachtete Vorfahrt oder irgendeine verpasste Deadline, und dann muss man Verantwortung übernehmen oder ist verantwortlich. Das Problem bei ökologischen Veränderungen ist ja dagegen, dass die lange Zeit eher unsichtbar oder vor allen Dingen langfristig sind. Was ist denn nötig, um trotzdem ein Bewusstsein für die eigene Verantwortung auch bei solchen langfristigen oder elementaren Dingen auszubilden?
Also in der Tat, ich finde den Begriff der Unsichtbarkeit sehr, sehr passend, ist damit eigentlich das zentrale Problem benannt. In der direkten Wahrnehmung, im direkten Erleben kann sich die einzelne Person kaum als Person mit Verantwortung in dieser Hinsicht begreifen. Sie kann sich nicht wahrnehmen, was schon damit beginnt, dass er diese Schäden, wir sprechen jetzt von Klimakatastrophe, von ökologischer Krise, gar nicht so offensichtlich unbedingt immer schon in der Erfahrungswelt sind. Also, dass da überhaupt ein Schaden entstanden ist, ist schon sozusagen gar nicht unbedingt greifbar. Und selbst wenn wir schaffen, uns das zu vergegenwärtigen, und das ist sozusagen die erste Stufe, die erklommen werden muss, dann ist immer noch die große Frage, und was hat das jetzt mit mir persönlich überhaupt zu tun? Und da greifen dann natürlich ganz schnell Mechanismen der Verschiebung von Verantwortung, weil ja ganz schnell gesagt werden kann, aber das, was ich tue, das ist ja statistisch komplett irrelevant und wer eigentlich verantwortlich sind die fossile Industrie oder Staaten, auf jeden Fall immer irgendwer anders und nicht ich selbst als Person. Und natürlich ist das sozusagen auch nicht ganz falsch. Also man kann statistisch sozusagen das eigene Handeln natürlich klein rechnen. Das Problem ist, dass es sich ja um eine kollektive Wirkung handelt oder eine Wirkung, die durch kollektives Handeln erzeugt wurde. Und zwar tatsächlich im planetaren Maßstab eben. Das heißt, wir müssen Wege finden, diese Auswirkungen, die so auch räumlich und zeitlich stark fragmentiert sind, irgendwie mit uns selbst in Verbindung zu bringen. Und da greifen sozusagen diese klassischen Beispiele wie ich werfe einen Ball und der fliegt in eine Fensterscheibe und deswegen habe ich sozusagen da etwas verursacht, einen Schaden verursacht, dem ich mich jetzt sozusagen verantwortlich fühle, das greift nicht mehr. Das heißt, da müssen wir sozusagen neue Konzepte entwickeln.
Wir haben in der Vorbereitung über diesen Konflikt viel nachgedacht, weil im Grunde hat ja alles, was ich irgendwie konsumiere oder tue, irgendwelche ökologischen Implikationen und ist in Sachen ökologischer Verantwortung furchtbar kompliziert. Das geht beim Essen los, das geht über meine Kleidung, über meine Fortbewegung, selbst meine Nutzung von Streaming und Internet bis hin zum Ferienziel und ob ich ins Flugzeug steige oder nicht. Und da scheint ja diese Gegenreaktion, diese Komplexität zu leugnen oder, wie Sie es gerade gesagt haben, einfach irgendwelche höheren oder anderen Instanzen dafür verantwortlich zu machen, um sich damit ein bisschen frei zu sprechen, ja irgendwie psychologisch fast verständlich, was natürlich auch trotzdem ein Kurzschluss ist und bleibt. Wie gelingt denn hier ein gesunder Mittelweg, einerseits nicht den Kopf in den Sand zu stecken oder das Problem zu ignorieren, aber auch andererseits, um es jetzt mal ein bisschen überspitzt zu sagen, nicht bei jedem Abendessen den Planeten retten zu müssen und sich dadurch irgendwie dauerhaft zu überfordern vielleicht?
Also tatsächlich würde ich fast, ich fange mal positiv an, gewissermaßen bietet jedes Abendessen die Chance, den Planeten zu retten.
Ah, okay.
Natürlich ist es nicht ganz so einfach, weil, sagen Sie, haben darauf hingewiesen, durch alles, was wir tun, in sozusagen den Verhältnissen, in denen wir gerade leben, und mit wir kann man da auch sozusagen nicht nur wir Menschen allgemein, sondern wir Menschen in industrialisierten Gesellschaften des globalen Nordens, in dem Moment, wo wir eigentlich fast schon, ich würde sagen, nur existieren, haben wir Teil an diesen schädigenden Praktiken mit erheblichen Konsequenzen für Klima, Ressourcenverbrauch. Und wir sind sehr verstrickt. Also wir können nicht einfach aussteigen. Es gibt wenig Möglichkeit, wenn man so möchte, ökologisch korrekt zu leben. Also dieser Anspruch ist in der Tat so gesehen aussichtslos. Also man kann tatsächlich von einer Art Verstrickung in diese Verhältnisse sprechen. Wir können nicht das richtige Leben im Falschen führen. Da könnte man mit Adorno sprechen. Und ich würde sagen, diese Verstrickung ist aber etwas, wenn man das anerkennt, dass es unmöglich ist, durch das eigene Konsumverhalten oder das eigene Mobilitätsverhalten, ich kaufe nur im Biomarkt, ich bewege mich nur mit dem Fahrrad fort, ich verzichte komplett auf Flugreisen. Selbst dann bewege ich mich immer noch in Zusammenhängen, die dafür sorgen, dass diese Schäden entstehen. Das heißt, ich bin unweigerlich verstrickt. Ich kann sehr, sehr viel richtig machen und mir sehr viel Mühe geben, durch mein individuelles Verhalten keine Schäden zu verursachen. Ich werde es aber trotzdem tun. Dieser Tatsache, glaube ich, muss man sich erstmal stellen, das heißt die eigene Verstricktheit anerkennen, weil so viel, Bernd Ulrich hat von moralischem Heroismus gesprochen, den wir aufbringen müssten, können wir eigentlich gar nicht aufbringen, um es komplett zu vermeiden, um es wirklich ökologisch korrekt, quasi CO2-neutral und so weiter
Gestatten Sie mir die Nachfrage, okay, ich habe jetzt beim Abendbrot, also ich bleibe jetzt mal ein bisschen flapsig, ich habe jetzt beim Abendbrot das Bewusstsein, dass es nicht gut ist, dass ich gerade ein Stück Rindfleisch esse, weil das aus vielerlei Hinsicht schwierig ist und eigentlich sollte ich lieber die Pilzpfanne essen oder den Salat. Gut, ich habe die Verantwortung, ich habe das Bewusstsein. Was ändert das Bewusstsein an der Tatsache, dass ich trotzdem in dem Moment ja das Falsche tue und es esse? Also was macht dieses Bewusstsein mit mir oder mit uns langfristig, wenn wir es haben?
Zunächst mal, Sie hatten es bereits angesprochen, gibt es natürlich sozusagen die Gefahr, dass sich das eher negativ im Sinne von auch demotivierend, frustrierend auswirkt. Ich glaube, das Stichwort Überforderung fiel auch schon. Also man kann sich sehr viel mühen und selbst wenn Sie das Steak durch die Pilzpfanne ersetzen, leben Sie immer noch in einer Wohnung, in einem Haus, die bestimmten Energiebedarf hat. Man hat Teil an der Infrastruktur, die bei uns besteht, die energieintensiv ist. All das. Aber dieses Gefühl von, hier ist etwas nicht richtig. Möglicherweise läuft hier was falsch. Und eben nicht nur in meinem individuellen Verhalten, sondern sozusagen die Übertragung auf, ich kann es nicht richtig machen, also offensichtlich bewege ich mich in falschen Strukturen. Sprich, auf der gesellschaftlichen Ebene ist etwas nicht richtig. Und das kann sozusagen erstmal ein ganz subtiles, vielleicht noch nicht wirklich artikuliertes Gefühl sein. Also genau das. Man sitzt am Abendbrottisch und denkt plötzlich, Moment mal. Oder man steht im Supermarkt und fängt an, sämtliche Beschilderungen an den Äpfeln zu lesen und man kommt sozusagen in ein ungutes Gefühl. Man stolpert irgendwie über die eigenen Handlungsweisen oder ganz sozusagen prominent verhandelt das Gefühl der Flugscham. Also plötzlich klopft quasi ein Stimmchen an und sagt, Moment mal, das, was du tust, ist nicht so, wie du das idealerweise vorstellen würdest. Und dann geht es darum zu schauen, wie könnte ich denn sozusagen die Strukturen möglicherweise so verändern, dass auch meine individuellen Handlungen besser gelingen können. Das heißt, es geht dann auf die soziale und im Endeffekt auch, und das halte ich für wichtig, um sozusagen das Abschieben der Schuld auch auf Individuen, also vor allem auf Konsumentinnen, wie das sehr gerne passiert. Ja, dann kauf eben grün und fahre Fahrrad. Immer wieder diese Beispiele, dass die einzelne Person soll alles tun. Letzten Endes geht es darum, politisch zu handeln.
Wir sind ja auch so ziemlich gut darin, als Menschen uns Strategien einfallen zu lassen, dass das auch nicht ganz so wehtut. Ne? Also wenn Flugscham reinkickt, dann kann ich ja vielleicht so eine Kompensation bezahlen und habe da ein paar Bäume gepflanzt. Oder beim Fleisch ist es eben dann das Bio-Rind, was ich esse und das hat wenigstens nicht ganz so gelitten wie das andere Rind. Und das sind ja, je nachdem wie man drauf guckt, einerseits durchaus ja schon Reaktionen auf dieses Bewusstsein und vielleicht ja sogar schon die richtige Richtung. Auf der anderen Seite kommt man ja auch irgendwann an den Punkt, ich habe es doch schon versucht, aber eigentlich reicht es immer noch nicht. Also so diese, ich bleib bei dem Griff Überforderung, so dieses, was soll ich denn noch alles machen? So, wie haben Sie dann eine Motivationsstrategie, wie man auf diesem Weg bleibt, ohne irgendwann zu denken, oh, das ist aber echt anstrengend alles?
Ich fürchte, ich muss sagen, es ist anstrengend. Was sozusagen die Kehrseite davon ist, dass es, sehr, sehr bequem ist, in dieser Welt zu leben, in der wir leben. Also deswegen ist das, was man auch sozusagen die Verstricktheit, was ich gerne auch mit dem Begriff der Komplizenschaft belege, das funktioniert auch deswegen so gut, weil es sehr, sehr viel Annehmlichkeiten und Bequemlichkeiten für uns mit sich bringt. Natürlich auf Kosten anderer Menschen und anderer Lebewesen, auf Kosten der Natur und der Zukunft. Aber das ist ein Punkt, den man, glaube ich, nicht ignorieren darf und dem man sich auch ein bisschen stellen muss und wo es dann auch in die Reflexion etwas anders formuliert, vielleicht in die Gewissensprüfung geht. Was tue ich hier eigentlich und welche Vorteile habe ich davon? Und entspricht das überhaupt meinem idealen Selbstbild? Und wenn nicht, wie kann ich es ändern? Und vielleicht verliere ich dadurch Privilegien, die ich jetzt habe, die ich nie als Privilegien wahrgenommen habe. Und ja, das ist anstrengend. Und zugleich würde ich meinen, Komplizenschaft ist ja nicht nur ein Begriff, der sozusagen eine gemeinsame Täterschaft bezeichnet, im Negativen, sondern etwas, was sozusagen auch, also ich würde gerne die Verstrickung auch positiv wenden. Mhm. Das kollektiv handeln können, das Vernetzen mit anderen, das gemeinsam tätig werden, weil das Individuum ist klarerweise überfordert. Und auch ich sozusagen als einzelne Person kann eben nicht die Welt retten, alleine. Wenn ich mich organisiere mit anderen und Gemeinschaften bilde, dann besteht zumindest die Chance, auch etwas mehr bewegen zu können.
Ich brauche sozusagen Komplizen, um an unserer Komplizenschaft zu arbeiten.
Ganz genau. Das würde ich genauso sagen, ja.
Manche stellen sich bei der Familienplanung vielleicht die bange Frage, in was für eine Welt im Umbruch hinein ein Kind geboren werden könnte und auch, was das vielleicht ökologisch bedeutet. Denn, könnte man es überspitzt sagen, womöglich hat das Kind, das nicht geboren wird, die beste Klimabilanz. Wie lässt sich denn so einer verzweifelten oder pessimistischen Lesart was entgegnen oder was entgegenhalten?
Das ist eine sehr, sehr schwierige Frage. Und es kommt einfach sehr stark darauf an, mit welcher Perspektive man auf Menschen blicken möchte. Und einerseits ist sozusagen die Perspektive des persönlichen ökologischen Fußabdrucks insofern nicht ganz zu vermeiden, als dass wir sie auf uns selbst anwenden sollten. Das finde ich gerade im Kontext des Themas Überbevölkerung, was immer wieder angebracht wird, wichtig zu schauen, wer sind denn die Personen auf unserem Planeten, die sehr, sehr viel verbrauchen? Und das sind eben wieder wir im globalen Norden. Da ist es sehr, sehr schwierig, auf andere zu zeigen. Und das sind natürlich dann auch unsere Kinder im bestehenden System, in unseren bestehenden Strukturen. Die Frage ist das die einzige Perspektive, die wir auf uns selbst einnehmen können? Und ich glaube, es ist nicht die einzige Perspektive und nicht die wir sozusagen, mit der wir unsere Mitmenschen anschauen sollten, wenn wir sie als Menschen betrachten. Insofern, glaube ich, gibt es eine Reihe an anderen Überlegungen, die man noch hinzuziehen müsste, außer dem ökologischen Fußabdruck unserer Nachkommen.
Die Moderne, die können wir bis ins 20. Jahrhundert hinein als, ja, ich sag mal, Emanzipationsgeschichte verstehen. Die Natur war vormals lebensbedrohlich. Sie wurde durch den technologischen Fortschritt Stück für Stück eingehegt und auch in weiten Teilen für uns beherrschbar gemacht. Und damit sind unsere Freiheitsspielräume gewachsen. Aber das, was uns heute als Betonwüste vorkommt, das war vielleicht in den 1970er Jahren noch vom Geist des Fortschritts beseelt und eine echte Mobilitätsverheißung oder ein echter Komfortgewinn. Wo würden Sie sagen, lag oder liegt dieser Kipppunkt, wo die Orientierung an einem besseren Leben für möglichst viele Menschen gerade dieses dann angefangen hat zu gefährden?
Das ist jetzt wirklich eine harte Nuss.
Wir wollen ja hier auch harte Nüsse knacken.
Also die Frage, ab wo es gekippt ist, ich würde sagen, die ist empirisch sehr, sehr schwer zu entscheiden. Sie haben einerseits von Kontrolle gesprochen und von vielleicht auch Gestaltung, die diese Kontrolle mit sich bringt. Also es gibt verschiedene Ansätze, die auch zum Beispiel den Anfang des Anthropozäns versuchen zu fassen. Also vielleicht etwas flapsiger formuliert: Ab wo ist eigentlich alles schiefgelaufen? Ab wo ist es gekippt? Und es gibt durchaus ForscherInnen, die behaupten, dass das im Prinzip schon mit der Sesshaftwerdung, mit Ackerbau und Viehzucht begonnen hat. Oder mit der Industrialisierung. Oder mit dem Kolonialismus. Also all das sozusagen Schritte hin zum Zustand, dieser Phase, die man die große Beschleunigung nennt, nach dem Zweiten Weltkrieg, als sozusagen die wirtschaftliche Entwicklung, die technologische Entwicklung um ein Vielfaches plötzlich beschleunigt war und damit einhergehend eben auch Ressourcenverbrauch, Energiebedarf, Verschmutzung, all das. Also spätestens da, kann man sagen, ist es in ein starkes Ungleichgewicht gekommen, ab den späten 40ern.
Gegenüber einer verbreiteten Empathie und auch Verantwortungslosigkeit angesichts der ökologischen Folgen unseres Handelns als Menschen, haben Sie vorgeschlagen, das Potenzial der Trauer über das Schicksal von Tieren als mögliche Gegenstrategie zu benutzen. Das kann ich beim überfahrenen Eichhörnchen am Straßenrand oder beim Eisbären, dem der Lebensraum wegschmilzt, emotional sofort nachvollziehen und fühle ich auch. Aber der Gedanke war ja nicht nur auf möglichst kuscheltiergeeignete Mitgeschöpfe beschränkt, sondern das meinen Sie deutlich grundsätzlicher.
Die Fähigkeit oder besser die Unfähigkeit, um Mitlebewesen, um nichtmenschliche Mitlebewesen zu trauen, scheint mir ein Hinweis darauf zu sein, dass wir uns stark entfremdet haben von diesen Mitlebewesen, dass wir sie eben nicht als Lebewesen wahrnehmen. Für einige Tiere stimmt es klarerweise nicht. Also, wie Sie schon sagten, Haustiere oder das, was sich charismatische Megafauna nennt, alles was so Pandas, Eisbären. Diese Mitlebewesen sind im Prinzip leicht zu betrauern. Wir sind unmittelbar affiziert, wenn wir Leid dieser Mitlebewesen wahrnehmen. Und die Frage ist, warum tun wir das bei bestimmten anderen Mitlebewesen eigentlich nicht? Sind die weniger wert? Und wenn ja, warum? Also der ganze Bereich der Tierethik dreht sich sehr viel um diese Frage, wer gehört eigentlich zu unserer Moralgemeinschaft und anhand welcher Kriterien entscheiden wir das? Ist es sozusagen ihre Intelligenz oder ist es ihre Leidensfähigkeit? Und ich finde, es spricht sehr viel dafür, möglichst wenig aus der Moralgemeinschaft auszuschließen und keine Kriterien zu suchen, die alle darauf hinauslaufen, dass uns etwas möglichst ähnlich, also uns Menschen etwas möglichst ähnlich sein muss, damit wir den Verlust oder die Schädigung betrauern. Und das geht sogar so weit, dass ich das auch auf Dinge ausweiten würde, also bestimmte geologische Formationen. Es finden zum Beispiel seit einigen Jahren Gletscherbegräbnisse statt. Da geht es um, auf Island ist das zum ersten Mal praktiziert worden. Ein Gletscher ist so weit abgeschmolzen, dass er erstmal kein Gletscher mehr genannt werden konnte und schließlich komplett abgeschmolzen war. Und dann wurde eine Trauerveranstaltung organisiert. Und Menschen, die dort waren, haben gesagt, es war für sie wichtig, weil dieser Gletscher hatte eine Bedeutung, eine kulturelle Bedeutung. Der ist wichtig gewesen für die Identität. Und anzuerkennen, dass hier etwas verloren gegangen ist, was Bedeutung hatte, ist deswegen wichtig, um unsere zukünftigen Praktiken zu verändern. Sprich, um etwas zu trauen, schließt uns den Wert einer Sache auf. Natürlich erstmal nur rückblickend. Die Idee wäre, dass das uns motiviert, zukünftige Verluste zu verhindern.
Vieles von dem, was uns im Alltag eine ethische Orientierung geht, fußt auf einem kulturellen Fundament, das weit in die Antike reicht und neben dem Christentum auch die römische und die griechische Philosophie umfasst. Wo könnten wir angesichts dessen, was wir heute hier gerade besprechen und des Problemdrucks in unserer Zeit vielleicht den ein oder anderen Schatz eines, ich sag mal, ökologischen Vordenkers oder einer Vordenkerin wiederentdecken? Gibt es da vielleicht Erfahrungen oder Ideen, auf die wir zurückgreifen können? Das ist die eine Frage. Und auf der anderen Seite, wo braucht es vielleicht eine komplett neue Ethik für ein Zeitalter der Komplexität und der globalen Abhängigkeiten?
Ich bin eine starke Verfechterin eines Pluralismus. Sprich, ich habe natürlich meine eigenen philosophischen Lieblinge, die ich gerne bemühe, die ich auch in Seminaren immer wieder heranziehe. Ich glaube aber angesichts der Dringlichkeit der Situation bin ich eine Verfechterin zu sagen, alles was hilft. Und das ist im Zweifel auch wiederum sehr individuell. Also das merke ich selbst im Seminar. Sagen bei meiner Auswahl, von der ich sehr überzeugt bin, welche Texte sprechen wen an? Und ich bin ohnehin der Überzeugung, dass es hier weniger um rationale Argumentation und Überzeugung, also auf der Ebene des Intellekts geht, weil wir wissen alle, Wir wissen alle Bescheid. Wir brauchen keine Argumente mehr, um etwas zu ändern, sondern es geht auch darum, sich ja bewegen zu lassen und wirklich an die eigene Gewissensbefragung und Selbsttransformation und dann eben auch die gesellschaftliche Transformation ranzukommen. Und da sehe ich natürlich einerseits die Rolle von Philosophie und von Argumenten, das auch sozusagen rational abzusichern, aber vor allem Literatur, Kunst, all diese Zugänge, die die Menschen nochmal auf eine ganz andere Art und Weise bewegen. Und im Moment, ich persönlich lese viele Romane, die sich mit einer nicht allzu fernen Zukunft beschäftigen und die vor Augen geführt zu bekommen.
Das sind hoffentlich nicht alles irgendwelche Dystopien, oder?
Das meiste davon sind Dystopien.
Ach doch, ja.
Die aber in der Regel das schaffen, und ich glaube, das fehlt philosophischer Reflexion im Moment noch, jenseits eines Triumphalismus und wir kontrollieren alles und wir machen es dann irgendwie richtig, aufzuzeigen, wie wir inmitten einer beschädigten Welt trotzdem ein gutes Leben führen können und Gemeinschaft stärken können.
Und wie ist das mit der gemeinsamen Ethik für die kommende Zeit? Braucht man sowas wie eine Art Agenda, eine globale, auf die wir uns alle einigen können, über den Satz hinaus, ey, wir haben echt ein Problem und wir müssen was ändern?
Das wäre schon ein wunderbarer Anfang. Und gewissermaßen ist das ja auch gegeben. Also wir haben sowas wie Weltklimakonferenzen. Allerdings müsste sich dann auch mal tatsächlich etwas tun. Mhm. Und da gibt es ja einfach diese große Umsetzungslücke. Und um an die ranzukommen, brauchen wir, glaube ich, mehr als Argumente und Fakten und Daten. Das brauchen wir auch alles, das ist wichtig. Aber die Frage des, wie bewegen wir uns tatsächlich in eine neue Richtung, wie schaffen wir Selbsttransformation, bewegt sich auf einer anderen Ebene.
Wenn es um den Riesenkomplex Klima und Artenschutz geht, dann stehen ganz häufig Naturwissenschaftlerinnen und Naturwissenschaftler im Fokus des öffentlichen Interesses. Welchen Beitrag können Philosophinnen oder auch Theologen leisten, also bei den gesellschaftlichen Auseinandersetzungen rund um das Megathema Umweltschutz und Klimaveränderung? Was können diese Geisteswissenschaften im weitesten Sinne als Akzente einbringen?
Ich hatte ja schon erwähnt, dass es auch um sowas wie Selbst- und Menschenbilder geht. Und ich glaube, da sind die Humanities tatsächlich gefragt, also erstmal sozusagen in die Vergangenheit zu schauen, welche Selbstbilder, aber auch Naturbilder haben vorgeherrscht, welche Vorstellungen von Mensch-Natur-Beziehungen haben uns geprägt und haben gewissermaßen auch dahin geführt, wo wir jetzt sind. Also Vorstellungen von eben Naturbeherrschung, von einer starken Trennung von Mensch und Natur. All das kann man identifizieren, darauf reflektieren und dann, und da gibt es auch eine ganze Reihe an auch sehr kreativen, fruchtbaren Vorschlägen. Wie müsste denn ein Mensch-Natur-Verhältnis aussehen, das ein anderes praktisches Verhältnis zur Natur erlaubt? Und da Vorschläge zu machen und diese aber auch nicht nur innerhalb der Fachcommunity in Texten zu publizieren, die dann die Kolleginnen lesen, sondern eben auch rauszugehen damit und den gesellschaftlichen Austausch darüber, wer wir sein wollen in Zukunft, wirklich auch anzuregen. Also da sehe ich eine ganz, ganz starke Rolle der Philosophie. Und für die Theologie gilt meines Erachtens dasselbe. Vielleicht noch mit dem, ich hoffe, ich lehne mich jetzt nicht so weit aus dem Fenster, aber mit dem Vorteil, dass es sozusagen eine Community gibt, die dort direkt angesprochen werden könnten, nämlich die kirchliche. Und die über Themen wie Bewahrung der Schöpfung sich genau diesen Themen gut zuwenden könnte und einen Dialog befördern könnte.
Das sind ja schließlich genuin christliche Themen. Bewahrung der Schöpfung ist ja nichts, was uns erst in den letzten paar Jahren in den Sinn gekommen ist. Aber es wäre vielleicht wichtig, das mit einem gewissen Selbstbewusstsein in die Debatte oder in den Denkprozess wieder mit einzubringen.
Also wir haben, und das erlebe ich überraschenderweise nicht zuletzt auch in der Umweltphilosophie. Wir haben ja die Umweltenzyklika. Also es gibt Laudato Si sozusagen als Dokument von ganz oben.
Seit 10 Jahren. Ne?
Und es wurde viel in Umweltbewegungen, aber auch in der Philosophie tatsächlich rezipiert und sozusagen als willkommenes Angebot. Also hier wieder auch Verbündete suchen. Und ich würde mir wünschen, dass es auch in der kirchlichen Community noch viel ernster genommen wird.
Also das, was schon da ist, aufgreifen und, ich habe gelernt, Komplizen und Komplizinnen finden, um gemeinsam nach vorne zu schauen. Frau Dr. Honecker, vielen herzlichen Dank für dieses Gespräch.
Sehr gerne.
Jetzt seid wie immer ihr gefragt. Wo würdet ihr den Thesen unseres heutigen Gasts zustimmen? Wo reizt euch vielleicht aber auch der Widerspruch? Bitte schreibt uns über die Website der Katholischen Akademie oder kommentiert bei Instagram oder bei Facebook. Und wenn euch gefällt, welche Themen wir hier Woche für Woche für euch aufbereiten, dann empfehlt uns gerne weiter an Freundinnen oder Bekannte und lasst eine 5-Sterne-Bewertung im Podcast-Player eures Vertrauens da. Herzlichen Dank für eure Unterstützung. An der heutigen Folge mitgearbeitet haben Emily Siegel, Jonathan Burger und ich. Mein Name ist Daniel Heinze. Vielen Dank für euer Interesse und bis zum nächsten Mal.
Mit Herz und Haltung. Ein Angebot der Katholischen Akademie des Bistums Dresden-Meißen und der Herder-Korrespondenz.